Herzlich willkommen zu Reingehört, dem Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik. Diesmal nicht wie gewohnt aus unserem Studio, sondern live von den Lounges 2024 in Karlsruhe. Mein Name ist Susanne Weckauf und ich freue mich, mit den wichtigsten Köpfen der Branche über die neuesten Trends und Themen zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen bei Reingehört auf den Lounges 2024 hier in der DM Arena in Karlsruhe. Mein Gast heute Morgen ist Sascha Gandert. Hallo.
Hallo, es freut mich, hier zu sein.
Geht's dir gut?
Ja, soweit so gut.
Schon den ersten Kaffee gehabt?
Nein, den trinke ich erst nachmittags.
Sehr gut, sonst hätten wir vielleicht hier eine sehr schnelle Geschwindigkeit jetzt. Sascha, du arbeitest für Gettinge Deutschland GmbH. Was macht ihr?
Gettinge ist ein Weltkonzern, ja, mit ca. 10.000 Mitarbeitern. Und die haben die Bereiche Healthcare. Ja, da bauen die OP-Tische zum Beispiel. Ja, wenn man in die unglimpfliche Lage kommt, irgendwo mal auf einem OP-Tisch zu landen, dann ist das zu 90% einer von Gettinge.
Also jeder, der schon mal da drauf lag, war
ja, hatte schon mal vielleicht Kontakt, genau. ja, dann Beatmungsgeräte, wie aus Covid bekannt, ja, das ECMO-System, das zum Beispiel macht die Firma, wobei man das nie gehört hat, dass die Firma da irgendwie involviert ist, zumindest habe ich das nie in den Nachrichten mitbekommen. Da, ja, ist es, da haben die fast eine Monopolstellung, ja, das sind die
weltweit
sehr stark in dem Bereich.
Oder in
ich glaube, sie sind Vorreiter, in dem Bereich sind sie tatsächlich Vorreiter.
Okay.
Ja. Und ich bin aber in einem anderen Bereich tätig, nicht in dem Healthcare-Bereich, sondern in dem Life-Science-Bereich. Und da haben wir Sterilisatoren, Isolatoren und Systeme für einen aseptischen Transfer in die Isolatoren. Ja, GMP-Washer, riesige Waschmaschinen, ja, in denen dann reinst gewaschen werden kann.
Wahnsinn.
Und seit 2020 kamen jetzt aber Bioreaktoren dazu.
Und ja, das ist jetzt dein Fachgebiet?
Genau, und darüber reden wir heute. Ja.
Wunderbar.
Haben wir weit ausgeholt. Aber die Firma ist groß, ja, und man bringt Gettinge nicht unbedingt mit Bioreaktoren vielleicht direkt unter einen Hut. Aber
das ist ja auch spannend, eben zu schauen, was macht eure Firma allgemein. Und genau, wenn da dein Fachgebiet die Bioreaktoren sind, ist meine erste Frage für alle, um alle abzuholen. Was macht man mit einem Bioreaktor?
Ja, ein Bioreaktor ist eigentlich nichts anderes als ein Behälter, in dem man Zellen kultivieren kann. Und kultivieren heißt in dem Falle wachsen lassen. Ja, also wir machen reine Zellmassenkonzentrationserhöhung.
Für die Zell- und Gentherapie im Schwerpunkt?
Ja, also allgemein für einen Bioreaktor. Man kennt das zur Proteinherstellung, für Antigene zum Beispiel, ja, für Impfungen zum Beispiel. Ja, dafür werden dann die Sachen in Bioreaktor hergestellt. Was man eben jetzt auch ganz neu machen kann, also seit 2012 gab es einen Nobelpreis in der Medizin. Da hat einer herausgefunden, dass man zum Beispiel eine jegliche mitotische Zelle, also eine ganz normale Hautzelle zum Beispiel, kann man zurücktransformieren in eine Stammzelle.
Ach.
Was früher unvorstellbar war.
Ja.
Eine Stammzelle, die kommt eben aus dem Embryo, ja, daraus wachsen wir, daraus entstehen weitere Zellen, wie Knochenzellen, Hautzellen, ein Auge, eine Leber. Und es war nicht möglich, eine normale Zelle wieder zurückzutransformieren. Und jetzt hat man aber festgestellt, es ist mit Wachstumsfaktoren, man braucht also ein paar Zusatzstoffe zu einer Zelle, gibt ihnen ein Medium und automatisch, die Zelle hat ja die ganzen Bausteine in sich schon, um diesen Prozess in Gang zu setzen, um eine andere Zelle daraus zu machen.
Wahnsinn.
Und das ist halt ja ein Fortschritt, der war undenkbar. Wenn man vergleicht das, irgendwo wurde das verglichen, man stellt sich vor, man hat einen Cookie oder man hat einen Kuchen und macht daraus dann wieder Mehl und Eier.
Ja.
Und daraus wieder was Neues herzustellen. Und das ist jetzt möglich geworden. Und dadurch erhofft man sich sehr viele neue Therapieansätze.
Und seid ihr für die Bioreaktoren zuständig und ihr vermittelt die an Kunden oder seid ihr wirklich auch in der Forschung tätig?
Nee, wir haben rein die Produkte bei uns. Heißt es dann der Upstream-Bereich. Also wir stellen rein Bioreaktoren her, mit denen dann die Forschung und die Kunden, die können damit ihre Produkte herstellen. Und das geht eben von der Forschung und Entwicklung, von Universitäten, von Unikliniken, von Fraunhofer-Instituten und anderen öffentlichen Instituten, geht das hoch bis zur Produktion.
Unterscheiden die sich je nach Bereich, in dem die eingesetzt werden?
Oftmals nach Größe, kann man sagen,
okay.
ist ein Unterschied.
Was
also
ist
in der Forschung und Entwicklung.
Modell?
Im Studium zum Beispiel habe ich Mikrobioreaktoren hergestellt, die waren groß wie ein Fingernagel.
Ach,
ja, im Mikroliterbereich. Ja. Aber so Bioreaktor, wo man auch eine Probe ziehen kann, wo es dann Sinn macht, und dass man starten kann, kann man sagen, man startet mit 50 Millilitern.
Okay.
Und dann kann man eben auch ganz viele von diesen Bioreaktoren nebeneinander stellen, parallel aufstellen und kann verschiedene Prozessbedingungen in den Systemen herstellen, um dann zu schauen, wie verhalten sich die Zellen. Oder kann verschiedene Zellen in diese Reaktoren geben und gucken, okay, wo kriege ich denn am meisten Produkt heraus?
Und was ist der größte Bioreaktor? Sorry fürs Unterbrechen.
Ich glaube, das geht so bis 500.000 Liter.
Wow.
Also ich stand mal vor einem 18.000 Liter Bioreaktor. Das sind dann ungefähr, ich schätze jetzt mal so 5, 6, 7 Meter ist der dann hoch, ja.
Boah.
Und das sind 18.000 Liter und das geht eben bis 500.000 Liter hoch.
Was macht man mit so einer Menge? Was wird da untersucht?
Also je größer der Reaktor wird, desto mehr Produkt kann man einfach herstellen.
Okay.
Wenn es zum Beispiel Proteine sind für Nahrungsergänzungsmittel, dann macht es natürlich Sinn, man nimmt einen sehr großen Reaktor, um eben sehr viel Protein auf einmal herstellen zu können.
Ja.
Ja. Jetzt aber der Switch zur Zell- und Gentherapie. Dort ist es oftmals nicht nötig, solche großen Mengen herzustellen, sondern teilweise sind die Produkte dann für einen Patienten, die Zellen kommen von einem Patienten, werden modifiziert, werden dann akkumuliert und gehen dann in den Patienten zurück. Und dafür können dann kleine Systeme ausreichen, wie 500 Milliliter oder 3 Liter, 15 Liter oder manche genau 50 Liter. Und das war es dann eigentlich in vielen Bereichen schon.
Und das deckt ab, was die Kunden auch mit den Bioreaktoren machen.
Ja, genau. Wir verkaufen eben relativ viele Systeme, kleine Systeme für die Forschung und Entwicklung und dann eben auch die großen Systeme. Das decken wir alles ab. Von 50 Milliliter geht das dann hoch bis zu 5000 Liter. Und dann ist bei uns, für unsere Firma, ist dann die Hallendecke, ist das Limit. Höher können wir halt nicht bauen. Aber es gibt andere Firmen, die fangen dann erst in dem Bereich an zu produzieren.
Okay. Ja. Und gehört dazu auch dann Erklärung, Handhabung, dass ihr zwischendurch nochmal vorbeikommt, ob alles läuft, wie es soll? Oder ihr liefert aus, Produkt wird aufgebaut und das war's erstmal?
Sowohl als auch, ja.
Okay.
Also wenn man an eine Universität denkt, dann fahren wir einmal zu dem Kunden, bauen das System einmal auf und das läuft dann. Und die Uni kümmert sich selbst darum. Ja, die haben nicht das Geld für einen Wartungsvertrag zum Beispiel.
Ja.
Sind wir aber irgendwo in der Pharmaindustrie, brauchen die Kunden standardmäßig eigentlich immer diesen Wartungsvertrag. Die möchten sich nicht selbst darum kümmern, dass das System am Laufen bleibt, sondern die möchten das eben dass ein externes Unternehmen das übernimmt, diese Verantwortung.
Okay.
Und dann wird der Wartungsvertrag abgeschlossen. Man schaut jährlich, schauen unsere Servicetechniker bei dem Kunden vorbei. Nach dem Verkauf gibt es dann immer noch dieses Training. Also da ist es nicht so, dass man den hinstellt und man weiß automatisch, okay, was muss man damit machen, sondern kommt eben der Applikationsspezialist kommt vorbei und stellt das System ausgiebig vor. Dann kann man das Programmieren zum Beispiel lernen, dass man so ein System komplett automatisieren kann. Dann gibt es nochmal ein weiteres Training. Ja. Und
darfst du darüber sprechen, was ihr ganz konkret, an einem konkreten Fall von Zell- und Gentherapie, was ihr oder was mit euren Bioreaktoren bisher erforscht wurde?
Ja, also wir haben einen Referenzkunden, über den darf ich ganz offen sprechen. Das ist ein sehr spannendes Projekt. Das ist Blue Seafood, die sitzen in Hamburg und die werden den Fisch der Zukunft herstellen. Ja, die produzieren Fische nicht in einem Aquarium oder eben in einer Off-Sea-Kultur, sondern die machen das im Bioreaktor.
Das habe ich bisher nur von Fleisch gehört.
Ja, das geht jetzt in Lübeck oder kamen aus Lübeck, jetzt in Hamburg, ist das sind es die ersten in Europa, die das mit Fisch machen.
Wie weit sind die in der Entwicklung?
Die haben mit unseren Systemen haben die gestartet und haben eben den Prozess so weit entwickelt, dass sie im Bioreaktor die Zellen herstellen können, dass sie genug Material bekommen und gehen jetzt in den Scale-up, in so eine Pilotanlage. Also die kriegen genug Geld, dass man davon ausgeht, dass sie auch irgendwann in die Produktion gehen werden.
Und dann ist das ganz normal, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, im Supermarkt erhältlich?
Darüber kann ich jetzt relativ wenig sagen.
Ja,
das muss dann Blue Seafood machen. Ich kann mehr darüber sprechen, was die mit dem Bioreaktor machen. Oder wie die dann ihr Produkt herstellen. Sie nehmen eine Biopsie von einem Fisch, also ein Stückchen Zellmaterial
aus
dem Fisch
raus. Egal, also verschiedene? Also, oder
eine Forelle, ein Lachs,
sowas, okay.
was halt schmeckt. Ja.
Ja.
Rein theoretisch könnte der Fisch das sogar überleben, aber
irgendwann
braucht man halt mal einen Startfisch. Und dann wird diese Zelle wird rücktransformiert, ne, zum, im, in, im richtigen Kulturmedium.
In die Stammzelle.
Wird jetzt zur Stammzelle gemacht. Ja. Und aus dieser Stammzelle können die dann bestimmen, okay, wir machen daraus jetzt eine Fischzelle, also dieses Fleisch. Mhm. Und man braucht dann auch dieses Fett dazu. Oder wir machen eine Fettzelle. Beides kombiniert ist dann dieser Fisch im Endeffekt, ja. Kretenfrei hergestellt, ohne Mikroplastik und so weiter.
Ich wollte gerade sagen, Kreten. Also wenn es zurück zur Stammzelle und von da ab wieder wächst, ist es trotzdem angereichert, ich sage jetzt mal, mit noch mehr Nährstoffen? Oder bleibt es, kann ich sagen, natürlich?
Ich stecke da nicht ganz tief drin, aber ich würde mal behaupten, das ist der bessere, gesündere Fisch. Ja, ohne da jetzt zu tief drin zu stecken, weil es gibt keine negativen Umwelteinflüsse. Das Medium, in dem der Fisch dann angezüchtet wird, das ist kontrolliert. Ja, das wird hergestellt unter kontrollierten Bedingungen. Im Pharmabereich, also bisher sind die Anforderungen für die Lebensmittelindustrie ähnlich wie im Pharmabereich. Mhm. Da wird alles ganz streng genommen. Und dementsprechend ist das auch noch relativ teuer.
Ja.
Ja, aber man sieht das aus Israel. Es gibt andere Länder, die sind da Vorreiter. Ne? Da gibt es solche Sachen dann schon mal auch im Supermarkt zu kaufen. Und dann ist das auch nicht extrem teuer, wenn das jetzt zum Beispiel zum Spieß verarbeitet wird.
Ja. Das ist halt es ist günstiger, ist. Wenn es zum Grillspieß
war. Ja, wenn es ein Spieß ist, wo halt noch ein bisschen Gemüse dabei ist und so, ne, dann hat man halt kleine Fleischbröckchen dran und dann ist nicht mehr ganz so teuer. Aber ich glaube, der erste Burger, der hergestellt wurde, ich weiß nicht mehr genau, was das kostet, ich glaube, eine 250.000 Euro oder sowas war der.
Sowas habe ich,
Und jetzt sind wir, glaube ich, irgendwie bei 50, ich weiß nicht genau, aber es sind bei 50 Euro das Kilo. Also ist der Preis sinkt.
Passt sich an.
Genau.
An die Verbraucher. Genau. Okay. Konntest du schon probieren?
Ach, das war, wie ich den Kunden noch betreut habe, war das damals gar nicht erlaubt, in Deutschland sowas zu probieren.
Okay.
Ja.
Das heißt, man musste es erst in ein anderes Land schiffen, um da zu probieren?
Richtig.
Okay.
Richtig, tatsächlich, ja. Die Tastings konnten nur im Ausland stattfinden, weil Deutschland da von der Politik immer ein bisschen vorsichtig ist. Es könnte ja anhauchen, dass es was Genmanipuliertes ist, was es per dieser Definition nicht wirklich ist, weil nicht in die Zelle eingegriffen wird, sondern es wird nur das Medium entsprechend angepasst und die Zelle macht das von sich aus. Aber alles, was so nur angehaucht wird mit genmanipuliert, ist in Deutschland schon mal irgendwo strikt. Ja. Strikter, ja.
Spannend. Was vermutest du, wo das hinlaufen wird? Also glaubst du, dass irgendwann vermehrt Lebensmittel aus einem, ich sage jetzt mal, aus einem Bioreaktor kommen?
Ja, ganz klar. Mhm. Ganz klar. Also ich denke, wenn mein Kind mal, der ist jetzt 6, wenn der mal erwachsen ist, dann wird er sowas ganz natürlich im Supermarkt kaufen. Mhm. Wo jetzt die meisten, also ne, wir machen auch ab und zu mal Umfragen, wer würde sowas essen? Das hört sich ja schon ein bisschen creepy an, wenn man das hört. Ich komme aus der Branche, ich habe sowas studiert. Ja, ich hab da jetzt keine Berührungsängste. Die erste Tomate, es gibt die Anti-Matsch-Tomate, das wurde schon vor zig Jahren wurde das entwickelt. Die wurde genmanipuliert, dass sie halt nicht so schnell anfängt zu schlecht zu werden.
Ja.
Und für mich ist das eher was Natürliches. Natürlich gibt es überall auch Nachteile, ja. Monokulturen will auch keiner haben und so weiter. Aber ich glaube, dieser Bereich, da gibt es relativ wenig Nachteile. Ich glaube, es gibt nur Vorteile. Ja, klar, ist ein bisschen energieintensiv.
Bedeutet?
Ja, so ein Bioreaktor muss betrieben werden, der muss temperiert werden, der muss begast werden. Es geht mehr Energie rein. Aber dafür gibt es eben andere Vorteile.
Das heißt, kann man trotzdem noch sagen, es ist nachhaltiger dann?
Klar, er verbraucht mehr Energie als jetzt eine Kuh oder ein Fisch.
Ja,
kann die Energie jetzt aus erneuerbaren Energie kommen, dann ist es natürlich ein 100% nachhaltiges Produkt.
Gibt es diesen Vergleich tatsächlich, dass man sagt, bezüglich Nachhaltigkeit und Energie, wir schauen, was im Leben eines Fisches bisher im Supermarkt landet, im Vergleich zu die Zellen bis zu einem Stück Fischfleisch im Supermarkt, was nachhaltiger ist?
Ja, tatsächlich. Also die Vergleiche werden gezogen. Also was ist wie sieht es aus in der Natur? Klar, für die Natur ist es hervorragend, wenn sowas im Bioreaktor erzeugt wird.
Ja,
dann gibt es eben die verschiedenen Aspekte, die gegeneinander aufgewogen werden.
Okay.
Ja, es wird niemals, also irgendjemand hat mal gemeint, es gäbe nicht genug Stahl, um die ganze Welt mit Bioreaktoren und Cultivated Meat zu versorgen. Ja, so viel Stahl gäbe es nicht auf der Welt. Aber es wird dazukommen, ja. Es wird beigemischt. Ja.
Wenn du sagst, ihr seid auch international tätig und das ist jetzt euer Referenzpartner in Deutschland, habt ihr in dem Bereich auch Referenzpartner in anderen Ländern, die schon weiter sind oder weiter sein können aufgrund anderer Regelungen?
Ja, tatsächlich. Also in Holland gibt es auch Vorreiter. Meatable ist einer von diesen. Aber da würde ich mich jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster hinauslehnen, wenn ich da zu viel erzähle. Und ich weiß auch nicht genau, was.
Kein Problem.
Wie weit. Aber man kann dazu sagen, wir haben diese Bioreaktoren, die wir benutzen. Die gibt es sowohl als Edelstahlfermenter, ne, ganz große Systeme. Aha. Dann gibt es die für die Forschung und Entwicklung als Glassysteme. Mhm. Das ist alles, was noch in Autoklaven passt, dass das wieder aufgereinigt werden kann, sterilisiert werden kann. Bis 20 Liter geht das im Glasmaßstab. Und dann haben wir noch Systeme aus Single-Use, aus Plastik.
Ja.
Die dann für so eine Zell- und Gentherapie zum Beispiel, ne, wenn es dann wirklich Cross-Kontamination zu beachten gibt oder die Sterilität sehr, sehr wichtig wird, da kann man solche Systeme nehmen. Und es gibt auch Kunden im Lebensmittelbereich, die sagen, wir müssen das schnell entwickeln. Mhm. Ja, so nach dem Motto, the winner takes it all. Wer auch immer der Erste da auf dem Markt ist, wird den größten Marktanteil bekommen. Die sagen dann, okay, wir wollen keine Aufreinigung von diesen Bioreaktoren im Glas machen, sondern wir machen schon unsere Forschung und Entwicklung in Single-Use-Systemen.
Mhm.
Okay. Und da ist unsere Firma Vorreiter in dem Bereich. Weil unsere Single-Use-Systeme, die können, also es gibt Standardmodelle für mikrobielle oder für Zellkultivierung, die unterscheiden sich ein kleines bisschen. Aber dann kommen die aus dem 3D-Drucker. Und der Kunde kann sich die selbst designen.
Ah.
Ja, und für neue Entwicklungen, wie es jetzt durch diese iPSC-Zellen, durch diese Stammzellen, die da jetzt im Kommen sind, gibt, braucht es neue Entwicklungen. Mhm. Ja, da gibt es Systeme, die können in der Forschung wirklich so ausgelegt werden, aber die gibt es dann im größeren Maßstab nicht mehr zu kaufen.
Mhm.
Oder auch in diesem Maßstab für die Produktion nicht mehr zu kaufen.
Ja.
Und da hat unsere Firma das geschafft, eben die Systeme so adaptibel zu machen, dass da alles möglich integriert werden kann. Denn wir können Filter in diese Systeme einbauen, die es vorher noch nie jemand eingebaut hat.
Wahnsinn.
Ja, und dann können die im Single-Use-Bereich schon direkt getestet werden. Und dann gibt es teilweise Produkte, die bauen die Kunden ein in diese Systeme. Die sind dann alleine dieses kleine Teil, sagen wir mal so ein Filter, der ist teurer als der ganze Bioreaktor.
Ja, weil er natürlich dann erstmal passen muss und alles, ne?
Ja, weil der einfach auf dem Markt, der ist einfach auf dem Markt, den gibt es für diese Anwendung.
Ja.
Der kann diese Größe von Zellen eben filtrieren und der ist GMP-kompatibel.
Ja.
Da gibt es diese ganzen Zertifikate.
Ja.
Und sobald irgendwas GMP-kompatibel ist, ist der Preis irgendwie 4-5 Mal so hoch wie normalerweise, weil die ganze Dokumentation dazu kommt.
Ja.
Und dann kann das gut mal sein, dass dann ein Produkt, was da integriert wird, immer wo man denkt, okay, der preisliche Rahmen von einem Bioreaktor ist schon relativ hoch, aber dann wird da was reingebaut, was eben noch viel teurer ist. Und oftmals, was die Kunden dann damit herstellen, ist dann wahrscheinlich nachher mit Gold aufwegbar. Ja. Einer hat mal erzählt, die stellen 50 Milliliter Produkt her. Und das kostet die selbst, bis sie diese 50 Milliliter Produkt hergestellt haben in unserem Bioreaktor, kostet die 200.000 Euro. Was auch immer die das dann später verkaufen werden.
Wahnsinn.
Ja.
Wie teuer, in welcher Preisrange liegt so ein 3D-Druck Single-Use-Bioreaktor?
Ja, also so ein Standardmodell kann man ganz grob sagen, so ein 500 Milliliter Reaktor, so 400, 500 Euro kriegt man so einen schon.
Okay.
Ja. Und die 3D-Modelle sind auch nicht arg viel teurer. Ja, da gibt es bei uns eine Gebühr, die beträgt weniger als 2.000 Euro. Die zahlt man einmalig. Dann kann man mit uns gemeinsam das richtige Design erstellen, so wie man sich das wünscht für den Bioreaktor. Und wir produzieren den. Und dadurch, dass es so die Druckkammern auch in relativ klein gibt, ist zum Beispiel eine Mindestabnahmemenge von so einem 500-Milliliter-System 12 Stück.
Ja.
Und dann zahlt man auch nicht mehr, als dieser Bioreaktor dann nachher kostet, je nachdem, was man integriert hat.
Spannend.
Somit ist es auch ein relativ günstiger Start.
Ja.
Ja.
Was war das verrückteste oder sonderlichste Projekt, für das du persönlich mal einen Bioreaktor irgendwie angepasst oder, ich sag mal, verkauft hast?
Ja, also das Spannendste, was mir ein Kunde gezeigt hat, was ich so vorher nie gesehen habe, war ein Kunde, der aus diesen iPSC-Zellen Herzzellen macht.
Mhm.
Ja. Und dann hat man nachher wirklich Organoide in einem Bioreaktor, ungefähr 3 Millimeter Größe. Normalerweise kann man die Zellen mit bloßem Auge nicht sehen, aber so ein Organoid, was dann aus mehreren Zellen und unterschiedlichen Zellen besteht, das ist dann schon tatsächlich sichtbar. Und solche Zellen kann man dann auf eine Petrischale zum Beispiel legen, unter einem Mikroskop, und man sieht die Herzzellen einzeln im Rhythmus schlagen. Und das hat mich von den Socken gerissen. Man denkt, okay, man hat so ein Organ, man hat ein Herz, klar, das ist ein Muskel, das schlägt, das weiß jeder. Aber wie schlägt das? Jede einzelne Zelle, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann, für sich schlägt. Und so schlagen die alle gleichzeitig simultan.
Wow.
Und da habe ich gedacht, okay.
Da ist noch viel mehr dahinter.
Das ist sehr spannend. Ja. Andere Kunden machen Gehirnzellen. Mhm. Ja. Mhm. Und das, oder Gewebe, also ja, zum Beispiel auch Hautzellen.
Für Verbrennungen und
zum
alles.
Zum Beispiel, ja, ja, ja. Und mhm, bei der Haut, ne, also da müssen dann zum Beispiel die, da gibt es noch Stammzellen, also Menschen tragen irgendwie ihr ganzes Leben über noch ein paar Stammzellen in sich. Ich versuche das ein bisschen wieder, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig korrekt ist, aber im Laufe der Zeit nimmt die Anzahl der Stammzellen ab. Mhm. Ich glaube, irgendwann, wenn man wirklich sehr alt wird, dann hat man vielleicht noch 2 Stammzellen oder sowas. Ja.
Immerhin.
Im ganzen Körper, ja. Und um sich zu regenerieren mit der Haut, ne, wenn man eine Wunde hat, dann werden in den unteren Schichten werden Zellen hervorgerufen, ja, die dann wieder zu Hautzellen ausdifferenzieren können.
Wow.
Und wenn man die Hautzellen jetzt eben schon aus einem Bioreaktor herstellt und die auf die Wunde mit drauf gibt, sind die eben schon direkt verfügbar und so eine Wunde kann viel schneller heilen. Wow. So bei Alzheimer oder bei anderen regenerativen Erkrankungen.
Ja, da dachte ich jetzt auch. Ja.
Ja. Ja, wenn irgendwas geschädigt wird, geht man davon aus, dass man diese Stammzellen dahin bringen kann. Mhm. Mit den Herzzellen ist es der Fall. Ja. Die sind für Patienten mit Herzinfarkten gedacht.
Das heißt, nicht nur degeneratives wie Alzheimer, sondern für auch Schlaganfälle.
Zum Beispiel,
und
ja.
Genau. Wow.
Genau, dass man dann direkt diese Stammzellen auf die Wunde gibt. Normalerweise das Herz ist dann an der Stelle, ja, abgestorben. Das regeneriert oder andere Bereiche aus dem Herz müssen die Funktion dann irgendwie über die Zeit dann wieder herstellen oder mit übernehmen. Mhm. Aber so, und das Herz hat keine Stammzellen mehr. Das kann sich nicht von alleine regenerieren. Ja. Und wenn man diese Zellen dann auf das Herz gibt, ja, kann sich das wieder, ja, der Wunsch ist, ja, wieder komplett regenerieren.
Aber Ansatz war, ja, genau. Ja. Spannend. Also ja, das sind ja ungeahnte Möglichkeiten auch schon allein für alle Darmerkrankungen. Also wenn das möglich ist mit Zellen aus dem Darm auch. Und
ja, bestimmt. Ja. Also ja, ich weiß
würde
nicht.
Ich da, jetzt, das dachte ich jetzt auch von dem, was du erzählt hast.
Kann gut sein. Ja.
Doch, ja.
Wahrscheinlich in allen Bereichen. Ja. Man muss halt herausfinden, was mögen die Zellen, was für ein Medium brauchen die, ja, um zu dieser Zelle, die man haben möchte, auszudifferenzieren oder sich weiter, mhm, zu differenzieren.
Sehr spannend. Ja. Habt ihr da konkrete Projekte in Zukunft oder?
Ja, wir haben
über die konkrete, du noch
nicht sprechen. Ja, wir haben konkrete Projekte mit unseren Kunden. Unsere Kunden haben uns auch dahin, ja, getrieben. Ja, die, ja, haben ihre Forschung und Entwicklung gestartet und haben gesagt: So, jetzt haben wir unsere Prozesse so weit. Wir haben hier eine Errungenschaft. Wir haben Medikamente, die wir, mhm, herausbringen möchten. Bringt euren Bioreaktor jetzt zum Beispiel so weit, dass wir den auch im GMP-Bereich für zukünftige Patienten auch einsetzen können.
Ja,
und das,
ja,
ist natürlich auch eine Herausforderung. Ja. Wir haben das Gerät für den R&D-Bereich hergestellt und für eine GMP-Anwendung muss das halt nochmal um einiges sicherer werden. Ja, es braucht ein spezielles Coating, die Oberflächenrauigkeit muss angepasst werden und alle Materialien, die verwendet werden, müssen eben GMP-Materialien sein. Ja, ja. Und dann kommt die komplette Dokumentation dazu.
Und dann wird es natürlich teurer.
Ja, ja, ja. Und das hat unsere Firma jetzt vor kurzem, also das ist nicht lange her, das sind jetzt 1,5 Jahre, ja, seitdem haben wir die Möglichkeit und seitdem können unsere Kunden damit auch tatsächlich in die Produktion gehen, in diesem Single-Use-Bereich,
ja,
noch.
Ja, ja.
Davor im GMP, also im Edelstahlbereich hatten wir das schon lange.
Ja, ja.
Das macht die Firma seit 50 Jahren, aber in diesem Bereich ist es jetzt ganz neu. Und da können die Kunden mit uns anfangen. Ne? Die können mit so einem Glassystem relativ günstig anfangen, können da 2-3 Jahre ihre Forschung und Entwicklung betreiben.
Und dann
oder sagen wir, für die Kunden, die es kommen, es dauert nur 1 Jahr. Ja, so denken die meistens. Es geht, ja, ganz schnell. Und dann können die tatsächlich mit uns mit dem gleichen System, die gleiche Control-Einheit, einfach das nächste Bioreaktorsystem benutzen als Single-Use. Und
schön,
können damit in die Produktion gehen.
Organisches Wachstum, auch auf dieser Seite.
Ja, ja, also es geht sehr viel schneller.
Ja.
In der Vergangenheit musste man halt dann irgendwie diesen Transfer machen aus dem Labor in jetzt ein neues System. Da kann sich wieder alles ändern.
Ja.
Ja, und so kann das Ganze ein bisschen beschleunigt werden, dass man einfach dasselbe System nimmt.
Kann man die Frage stellen, was du dir wünschst für die Zukunft, auch auf deinen Beruf oder auch für den Markt?
Was ich mir wünsche, dass diese Prozesse, ja, auch, also vielleicht auch diesen Cultivated Meat-Bereich haben, mhm, wir angefangen zu sprechen,
ja,
ne? Dass das so ein bisschen in die Öffentlichkeit kommt, mhm, dass man sich halt jetzt schon mal Gedanken macht, dass wenn man solche Produkte mal in 1-2 Jahren im Supermarkt sieht, dass man sagt, okay, darüber habe ich schon gehört und habe mich schon langsam mal damit angefreundet,
ja,
oder ja. Das ist ja immer so ein bisschen ein Prozess, der in jedem ausgelöst werden muss, bei jeder Veränderung.
Ja.
Deswegen einfach, dass man da so das Ganze ein bisschen publik macht.
Mhm.
Und ja, wenn solche Medikamente, wo Menschen heute noch leiden, ja, wenn das noch in meiner Lebzeit irgendwie geschafft wird, dass man sowas mit solchen Ansätzen heilen kann. Mhm. Ja, und das sind die ersten Medikamente auf dem Weg. Ja. Glaub, da darf ich auch nicht so viel dazu sagen.
Ich habe es dir schon angesehen.
Die ersten Kunden, die damit jetzt ihre ersten Medikamente, also es gibt, davor gab es auch schon Medikamente, aber in unserem System gibt es jetzt die ersten Kunden, die mit diesem Single-Use-Bioreaktor Medikamente auf den Markt bringen.
Schön. Ja. Dann hoffe ich aber auf jeden Fall, dass dieser Podcast auch dazu beiträgt, das ein bisschen mehr publik zu machen. Mhm. Vielleicht einfach auch die Berührungsängste da ein bisschen zu reduzieren.
Ja, sehr schön. Würde mich freuen.
Super. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest, was ich vielleicht gar nicht gefragt habe?
Mir geht es soweit gut. Fällt gerade nichts weiteres ein, nein.
Sehr gut. Ja, super. Dann ich danke dir für diese spannenden Einblicke. Und wünsche dir auf jeden Fall noch eine gute Zeit auf den Launches.
Super, hat mich sehr gefreut. Lieben Dank.
Das war Reingehört, der Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie keinen Podcast mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie Reingehört in Ihrer favorisierten Podcast-App und bewerten Sie uns gerne mit 5 Sternen.